eine Leiter, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Mobilen.
Sag deine Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist und dir heute wieder Zeit nimmst für ein bisschen Hi Baby. Ich bin Isa und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren Familienalltag. Es geht ganz viel um Neurodivergenz und es geht ganz viel darum, wie ich es schaffe, als Mama in all diesem Chaos und Stress meine innere Balance zu halten, sie wiederzufinden, das Leben zu genießen und mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste mit euch sprechen möchte. Was mir immer total am Herzen liegt, ist euch zu zeigen, hey, auch wenn es manchmal im wuseligen Alltag ein bisschen untergeht, ist unser Leben doch im Großen und Ganzen schon ziemlich wunderschön, oder? Und der Hi Baby Podcast soll unser Ort sein, an dem wir uns miteinander verbinden, wo wir merken, hey, hier werden wir verstanden, hier gibt es ganz viele, denen geht es genauso wie uns. Wir können uns hier gemeinsam unterstützen, Kraft tanken. Ich hoffe, ihr bekommt immer wieder gute Laune hier im Hi Baby Podcast. Das Ziel ist für mich einfach, unser Leben vor allem mit Neurodivergenz so richtig durchzurocken. Sehr schön, dass du da bist. Heute geht's um ein ganz aktuelles Thema und es ist auch ein aktueller Anlass. Fehlzeiten in Schule und Kita. Ich wollte da schon lange mal drüber sprechen und weil es uns jetzt letzte Woche eben auch wieder betroffen hat, dachte ich mir so, das ist das Thema für diesen Sonntag. Wie geht man damit um, wenn das Kind der Meinung ist, es kann nicht in die Schule gehen, man selbst aber denkt, geht's dir wirklich gerade so schlecht? Also es ist, finde ich, ein totaler Balanceakt, das einzuschätzen. Und macht man den Unterschied zwischen Kita, also Krippe und Kindergarten und Schule? Ich verrate euch meine Meinung dazu. Wann ist es richtig, dass das Kind zu Hause bleibt und wann ist es richtig, es trotzdem in die Kita oder in die Schule zu schicken? Ich verrate euch auch, mit wem ich da in meinem Umfeld anecke, wie ich damit umgehe. Also ich gebe euch ein paar Antworten mit an die Hand, falls es euch auch so geht oder ein paar Gedankengänge auch, wie ich eben mit kritischen Einwänden umgehe. Und ich nehme euch einfach mit in meine ganz eigenen Gedanken rund um dieses Thema Fehlzeiten in Schule und Kita. Und bevor wir damit loslegen, gibt's wie immer den gemeinsamen Check-in. Quality Time nur für dich. Einfach mal kurz in dich reinspüren. Wie bist du gerade da? Wie war dein Tag heute? Verbind dich mal mit dir selbst. Komm mal in Verbindung mit dir, mit deiner Seele. Ich finde, das ist elementar wichtig. Und nur wenn wir in Verbindung mit uns selbst sind, können wir auch in einer guten Verbindung zu unserem Kind sein. Das ist meine Meinung. Und deswegen ist es einfach total wohltuend, immer wieder mal so kurze kleine Check-ups bei sich zu machen. Mal ganz bewusst zu atmen, tief in den Bauch einatmen. Kurz die Luft anhalten und dann tief und vollständig wieder ausatmen. Das kannst du gerne noch 2-3 Mal machen. Kannst auch gerne mal währenddessen in dich reinspüren, was gerade für Emotionen da sind, wie du dich fühlst. Wenn du magst, kannst du deinen Tag auf einer Skala von 0 bis 10 mal so ganz spontan und intuitiv bewerten und einfach mal so ganz objektiv auch die Zahlen dann im Kopf stehen lassen. Und während du noch ein bisschen in dich reinhörst, erzähle ich euch von meinem Tag heute, wie ich heute da bin Ehrlich gesagt ist gerade was voll Krasses passiert. Das war super aktuell. Es ist mir vor 5 Minuten passiert, aber ich dachte mir, ich muss euch das erzählen, weil es ist so, ja, es ist einfach so krass aus dem Leben gegriffen. Ich zeichne heute mit einem anderen Mikrofon auf, nicht mit meinem normalen Mikrofon, weil ich bin nicht zu Hause. Und ich habe mein früheres altes Handy-Mikrofon angeschlossen und dazu muss ich die Handyhülle, die muss ich dazu abmachen, damit ich das Mikrofon anstecken kann am Handy. Und ich habe das gerade abgemacht und ich habe schon gesehen, so an dieser Aussparung für die Kameras, dass bei mir hinten mein Handy gesplittert ist, also dass da totale Sprünge und Risse um diese Kameras herum sind. Dann habe ich das abgemacht und mir ist gerade einfach mal so ein Glasregen, ganz viele klitzekleine Glassplitter, sieht wirklich aus wie so kleiner Diamantenstaub, ist mir auf die schwarze Leggings gerieselt und ich drehe es gerade nochmal um, mein Handy. Es sieht so heftig aus, also ich komme echt nicht klar drauf und ich überlege mir die ganze Zeit, wann ist das passiert? Wann, also was für eine Erschütterung muss es gewesen sein, dass mein Handy so krass kaputt gegangen ist? Und ja, mein Handy, es ist so, irgendwie so zur Hälfte gehört mein Handy schon unserem Sohn, weil der halt ständig, also eins seiner riesengroßen Leidenschaften ist Musik. Und der erstellt sich zurzeit die krassesten Playlists auf Spotify. Und das macht er mit meinem Handy. Ja, macht es auch manchmal macht es auch mit Papas Handy und manchmal auch mit dem Handy von seiner Oma, aber eigentlich macht er es mit meinem und deswegen hat er halt auch relativ oft mein Handy. Ist auch so der Running Gag, wenn eine Freundin anruft und einfach direkt weggedrückt wird, dann wissen die Freundinnen alle schon, ah, Isas Sohn ist am Handy, der hat keinen Bock auf Telefonate, auf eingehende Telefonate, weil er gerade wieder irgendeine Playlist erstellt oder halt dann Musik hört mit seinen Kopfhörern. Und wenn ich Glück habe, sagt er mir dann Bescheid, hey, da hat gerade die und die angerufen, die rufst aber später zurück, weil ich bin noch nicht fertig und so. Naja. Und ich bin halt jetzt am Überlegen, wie diese Erschütterung zustande kam. Ich meine, immer wieder fällt ihm schon das Handy auch aus der Hand und fällt ihm runter. Und ich glaube, er hat einmal ganz wütend mein Handy auf den Boden geschmissen. Eventuell habe ich auch einmal wütend mein Handy auf den Boden geschmissen. Das will ich jetzt gar nicht nur so auf ihn schieben. Ich glaube, ich habe das auch einmal wütend. Ich weiß es eben nicht mehr. Naja, aber das ist so eine Sache und ich habe auch heute lustigerweise in unserer WhatsApp-Community mitgelesen und da hat eine geschrieben so, hey Leute, ich bin zum 2. Mal in 3 Jahren von meiner Haftpflicht gekündigt worden. Also sie hatte eine Haftpflicht irgendwie 12 Jahre lang oder so und dann hatte sie 2 Schäden in einem Jahr, wahrscheinlich kindbedingt, weil es ist ja unsere WhatsApp-Community für Eltern mit besonderen Kindern. Und dann ist sie aus der Haftpflicht nach 12 Jahren guter Führung sozusagen, 2-mal einen Schaden, zack, gekündigt worden. Und dann hatte sie eine neue und hat gemeint, da hat sie auch nachgefragt und die Situation geschildert und die meinten so, nee, also bei uns, wir lassen schon einiges durchgehen. Und jetzt ist sie nach einem Jahr wieder rausgeflogen und gekündigt worden. Aber sie hat auch gesagt, ja, es gab 3 Schäden in diesem Jahr. Aber wisst ihr, also ich liebe diese Community, weil sie einfach auch so im Alltag einem immer das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein mit diesen Themen. Und ja, ich bin jetzt auch im Überlegen, weil es ist ja so, dass ich das jetzt nicht melden kann, weil es ja mein Sohn ist, dem das passiert ist und er im selben Haushalt halt lebt wie ich. Jetzt bin ich auch im Überlegen, wie man das irgendwie deichseln kann mit meinem Handy, weil ich glaube, also ich habe echt Angst, dass diese Aufnahme hier abbricht, weil das auseinanderfällt, das Handy. Also es ist so ein richtig krasser Riss an der Seite und das sieht man irgendwie schon, naja, ins Innenleben meines Handys. So bin ich gerade da. Genau, so bin ich gerade da und wie ist meine Family da? Ich würde mal sagen, alle am Kränkeln und das ist ja auch der Grund, warum ich mir dachte, Leute, bei uns hatte es gestern -4 Grad in der Nacht. Es ist wieder diese Zwiebel-Look-Zeit. Morgens saukalt, mittags dann doch nochmal 20 Grad, abends wieder saukalt und alle ständig erkältet. Wie geht man damit um? Ja, also Erkältung, Krankheit und Kinder, die sagen, mir geht's so schlecht, ich kann nicht in die Schule, ich kann nicht in die Kita. Also lasst uns gleich mal reinspringen ins Thema. Meine Grundhaltung zu dem Thema ist eigentlich total simpel und trotzdem ist sie herausfordernd. Ich habe für mich den Grundsatz, es zählt, wie es meinem Kind geht. Punkt. Und ich mache keinen Unterschied, wie es meinem Kind körperlich geht, zu wie es meinem Kind seelisch geht. Weil ich finde einfach, dass wir im Jahr 2025 nicht wieder diesen Rückschritt machen dürfen. Seelische Gesundheit, nur weil sie nicht sichtbar ist, so unter den Tisch zu kehren oder nicht ernst zu nehmen und zu behaupten, das würde keine Rolle spielen. Fehlzeiten klingt ja erstmal nach Bürokratie. Und vielleicht ist es auch so eine unsichtbare Hürde, wenn man dann vielleicht so irgendeine Schulmanager-App oder so eine Kita-App aufmachen muss, um das Kind krank zu melden oder den Anruf tätigen muss, zu sagen, hey, mein Kind bleibt heute zu Hause. Und dann hat es eben auch was mit Bürokratie zu tun. Eventuell sollte man dann zum Arzt gehen oder vielleicht braucht man dann auch einen Attest. Und ich finde, das verschleiert so ein bisschen, um was es eigentlich geht. Denn eigentlich geht es um genau vier Dinge und das sind die einzigen Dinge, die eigentlich für uns relevant sein sollten. Das ist Gesundheit, Belastbarkeit, Sicherheit und Bindung. Und für mich sind das so vier Grundfragen, würde ich jetzt mal sagen, die ich mir stelle, wenn mein Kind morgens sagt, ich kann nicht zur Schule, ich kann nicht in die Kita gehen. Also klar, wenn das Kind Fieber hat, wenn du die Nacht eh nicht geschlafen hast, weil das Kind Magen-Darm hat und ihr zweimal das komplette Familienbett überziehen dürftet, nicht, dass ich aus eigener Erfahrung spreche. Mein absoluter trauriger Rekord ist ja einmal, da hat unser Sohn in der Nacht hat er sich 12-mal übergeben. 12-mal. Und ich habe echt überlegt, ob wir ins Krankenhaus müssen, weil der dehydriert. Und bin ich immer so dankbar, dass wir in der Familie eine Kinderärztin haben, die ich dann in solchen Momenten anrufe und die mir dann die wichtigen Tipps geben kann. Also bei sowas ist uns ja allen klar, da bleibt das Kind zu Hause. Da gibt es auch ganz klare Richtlinien, wann ein Kind zu Hause bleibt. Wenn ein Kind ganz offensichtlich körperlich so krank ist, dass es andere Leute auch ansteckt, dass es die Energie gar nicht hat, in die Schule zu gehen. Das steht ja wohl mal völlig außer Frage und darum geht's auch gar nicht in dieser Folge. Aber klar, das ist natürlich eine Basisfrage, ne? Ist mein Kind ansteckend? Hat's die Energie, heute überhaupt so in die Schule zu gehen, in die Kita zu gehen? Oder laufe ich Gefahr, dass die mich direkt nach 10 Minuten anrufen und sagen, sie dürfen ihr Kind wieder abholen? Finde ich übrigens auch. Ich finde es schon so krass, wie manche Leute ihre Kinder in die Schule und in die Kita lassen. Und gleichzeitig sind wir auch schon mal ein paar Mal relativ früh angerufen worden, weil es dem Kind dann so schlecht ging. Und wir haben uns so schlecht gefühlt, weil es zu Hause noch absolut vollkommen gut war. Also auch das gibt's natürlich, dass Kinder zu Hause ganz wenig Symptome und Krankheitsanzeichen haben. Und dann kommen sie in die Schule, dann kommen sie in die Kita, dann ist plötzlich dieser sichere, familiäre Rahmen zu Hause, der fällt dann weg und dann erst wird das Kind richtig schlapp und dann kommt Fieber dazu und dann ruft eben doch die Erzieherin aus der Kita an und sagt, also hier Isa, dein Kind kannst du bitte wieder abholen, das hat hier 38,5 Fieber. Und ich falle aus allen Wolken und es ist mir richtig, richtig peinlich, wenn sowas passiert. Aber klar, auch das ist uns schon ein paar Mal passiert. Diese zweite von diesen Grundfragen ist halt, okay, wenn jetzt mein Kind nicht irgendwie ganz offensichtlich Fieber hat oder Magen-Darm hat, nicht ansteckend ist, aber ich schon merke so, es ist so ein bisschen am Rumquengeln, am Rumnörgeln, dann frage ich mich wirklich, also ich versuche mir wirklich vorzustellen, so hey, wie wäre das, wenn ich dieses Kind jetzt wäre und ich müsste jetzt diesen Schultag oder diesen Kita-Tag leisten. Ist mein Kind belastbar genug, um das heute zu schaffen? Und ich finde, das ist schon mal so eine ganz wichtige Frage und diese Zeit müssen wir uns morgens nehmen, egal wie stressig es ist. Weil ansonsten, das ist wie so ein Bumerang, ne? Ansonsten kommt er zurück und knallt dir direkt auf den Kopf, weil du eben dann angerufen wirst und dann nochmal eigentlich viel größeren Aufwand hast, um dein Kind wieder abzuholen. Und da, finde ich, ist dann schon oft so eine Tendenz da. Also man hat eigentlich relativ schnell, finde ich, als Eltern ein Bauchgefühl, so eine Intuition, wenn man das Kind einfach mal anguckt und so reinspürt, wie stark ist der Schnupfen? Das finde ich tatsächlich auch, also jetzt gerade bei unserer Tochter, die war letzte Woche eben auch total erkältet. Und da bin ich halt auch immer so hin und her gerissen, weil zu Hause ist sie mega fit, zeigt keinerlei Anzeichen von Müdigkeit oder Schlappheit, ne, dass die mal Mittagsschlaf machen würde, dass die mal früher ins Bett gehen würde, null. Aber halt eine krasse Rotznase und da ist ja dann auch wieder so die Frage, wie ansteckend ist sie denn damit und so. Ehrlich gesagt, in solchen Situationen, wenn ich mir nicht so sicher bin, ist es oft auch wirklich ein Evaluieren der Kapazitäten von uns Eltern. Dass ich halt sage, hey, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, dass ich heute einfach nicht arbeite, wenn das geht, ne, wenn ich jetzt nicht irgendwie schon die letzten 2 Wochen nicht gearbeitet habe oder beim Chef angerufen habe und mich kindkrank gemeldet habe, würde ich immer sagen, okay, dann lasse ich das Kind zu Hause. Ich finde, es hat auch einen so krassen Effekt, wenn man so Kinder in einem aufkommenden Infekt gleich daheim lässt. Also dann lässt du vielleicht 2 Tage zu Hause Ruhe, kuscheln, schmusen, slow living so und dann geht's denen wieder gut. Und ich habe es eben auch schon ein paar Mal gemacht, wo ich dann dachte, boah, nee, also ich bringe die jetzt und hoffe, dass mich die Kita nicht plötzlich anruft und sagt, hier, bitte holt euer Kind wieder ab. Ja, also man geht ja dann auch in diesen Winterzeiten oder in diesen kalten Jahreszeiten in die Kita und die haben alle eine Rotznase. Und wenn du dann eben doch voll beruflich eingespannt bist und ganz viel machen musst, ist dann halt manchmal schon die Entscheidung, wo du sagst, okay, komm, eigentlich ist das Kind ja relativ fit und ich bringe sie jetzt einfach mal. Aber da habe ich tatsächlich schon ein paar Mal die bittere Erfahrung gemacht, oder wir als Eltern, dass das Kind dann eben 2 Tage so lala in der Einrichtung war und dann aber richtig krank wurde. Und dann aber halt auch echt eine ganze Woche. Das heißt, ich habe für mich eigentlich gelernt, dass ich sage, wenn ich das Gefühl habe, na, diese Balance, also ich gucke immer so, ich habe immer so eine innere Balance, so eine Waage im Kopf und denke, ja, ist die über der 50% von Energie oder ist sie unter der 50%? Und ich erinnere mich auch an meine eigene Kindheit, in der mein Papa, das war glaube ich echt mein Papa, normalerweise war mein Papa auch immer so ein bisschen der nachgiebig war, der uns ganz viel hat durchgehen lassen, aber in Sachen Schule war der so pflichtbewusst. Und ich erinnere mich daran, dass ich so oft echt ultra krass gelitten habe und mir ging es echt nicht gut. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie ich diesen Schultag überstehen soll. Und ich habe morgens geweint und gesagt, ich kann nicht gehen, ich habe keine Energie, ich habe keine Kraft, ich fühle mich krank. Und mein Papa hat das Fieberthermometer geholt und hat gemeint, du hast kein Fieber, du gehst in die Schule. Und ich erinnere mich halt noch dran, ne? Das ist so in meinem Körper drin und das kann ich einfach meinen Kindern nicht auch antun. So dieses, du musst dich da jetzt halt zusammenreißen, du musst da jetzt durch. Und ich erinnere mich auch nicht mehr dran, warum ich dieses Gefühl hatte, dass ich nicht in der Lage bin, in die Schule zu gehen. Also ob ich da wirklich so Erkältungssymptome hatte oder ob es eben psychisch war, also Überreizung, Überlastung, dieses Gefühl, einfach ausgebrannt zu sein und dieses ganz dringende Bedürfnis, einfach einen ganzen Tag nur im Bett zu verbringen. Ja, in der Pubertät würde ich da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders an die Sache rangehen, aber auch da, ich finde immer, ein Bedürfnis ist ja, das kommt ja irgendwo her, ne? Das hat ja einen Grund. Also das ist halt das Nächste, was ich mir dann auch anschaue, insbesondere eben auch dann bei unserem Sohn. Oder, na genauso eigentlich auch bei unserer Tochter, also die hat jetzt auch schon mal in so ein paar Phasen, hatte die dann auch immer morgens angefangen, also man merkt dann, das ist den Kindern selber unangenehm. Und die wollen eigentlich gehen, aber irgendwas ist los. Und ich finde, es ist dann einfach irgendwie so auch so ein bisschen Machtmissbrauch von uns Eltern, wenn wir überhaupt nicht drauf eingehen, warum will das Kind jetzt gerade partout nicht in die Schule? Was ist los? So auch wenn es von außen rundum physisch gesund aussieht, dann muss ja wohl irgendwas mit der Psyche oder mit den Sinnen sein. Ja, ist das Kind überreizt? Hat das Kind Angst? Manchmal gibt es ja auch so ein, also gerade bei neurodivergenten Kindern, dass die so einen Meltdown-Recovery-Tag brauchen. Also nach einem Meltdown, das ist extrem anstrengend, ne, wenn man so einen Nervenzusammenbruch hat. Und ich kenne tatsächlich ein paar Kinder, die nach einem Meltdown ins Bett liegen und 12 Stunden am Stück schlafen. Ist bei uns zu Hause noch nie passiert, aber das gibt's. Und auch das ist dann natürlich so einfach ein relevanter Faktor.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Und ja, natürlich, Kita ist freiwillig. Bei der Kita können die Eltern einfach auch entscheiden, wie viel ist das Kind zu Hause. Wann gehen wir in Urlaub, ne? So, wann bringen wir unser Kind in die Einrichtung? Das ist ja alles komplett frei und da gibt es überhaupt gar keine Pflichten oder Regelungen. Und bei der Schule gibt es natürlich die Schulpflicht in Deutschland. Ich weiß. Und trotzdem finde ich, dass das keine Ausrede sein darf, ein Kind über seine eigenen Grenzen gehen zu lassen. Denn auch in der Schule gilt, gesundheitliche Gründe umfassen Körper und die Psyche, also auch die Sinnesbelastungen. Und Ärzte schreiben natürlich auch Atteste, wenn das Kind überlastet erscheint. Und ehrlich gesagt, wenn das der Arzt oder die Ärztin nicht tun würde, also wenn sich jemand querstellt, habe ich auch eine ganz klare Meinung zu, würde ich wechseln, würde ich zu einem anderen Arzt gehen. Ja, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, gerade jetzt im Jahr 2025 kann es nicht mehr angehen, dass Ärzte psychische Überlastung irgendwie niedriger einstufen als jetzt eine Erkältung oder so. Was ich auch so mache für uns ist, dass ich so einen Morgenkompass habe, so eine kleine Entscheidungsampel könnte man sagen. Rot ist für mich immer ganz klar, das Kind ist wirklich offensichtlich krank, also hat Fieber, hat Magen-Darm, hustet total stark oder die Nase läuft ohne Unterbrechung. Dann ist für mich also ganz klar zu Hause, ne? Kind bleibt zu Hause, kriegt Medikamente und dann habe ich mir tatsächlich auch angewöhnt, bei solchen Sachen, dass ich die echt eine ganze Woche zu Hause lasse, dass es auskuriert ist. Weil dieses, boah, sobald das Kind einigermaßen über den Berg ist, stecke ich es gleich wieder in die Schule oder in die Kita. Das ist auch so ein Bumerang, das kommt dann auch, das kann dann echt auch nach hinten losgehen und dann ist das Kind richtig, richtig krank. Dann ist so der gelbe Faktor, das sind dann eben so Sachen wie, das Kind will morgens einfach nicht gehen. Und wie gesagt, ich hatte das schon bei beiden Kindern, wo ich dann auch so spüre, okay, da ist jetzt so Fingerspitzengefühl gefragt. Das sind tatsächlich auch zwei Dinge, die ich dann so mit in die Entscheidung einfließen lasse. Das ist zum einen, wie sind die Kapazitäten von uns Eltern an diesem Tag, dass wir das Kind einfach zu Hause lassen? Und zum anderen auch, wer könnte alternativ einspringen? Also kann ich gerade spontan eine Oma anrufen und sagen, ich habe hier gerade ein Thema, der Mucki möchte absolut nicht in die Schule gehen, ich spüre, da ist was, könntest du kommen und auf ihn aufpassen oder einfach für ihn da sein, weil ich muss arbeiten. Das ist jetzt auch einfach sowas, ich habe da inzwischen so ein kleines Netzwerk, wo ich weiß, ich kann ja eine Handvoll Leute fragen, ob sie das für mich auffangen können, wenn es nicht geht. Und auch voll wichtig, ich habe lange Zeit mich echt davor gesträubt, meinen Mann zu fragen. Der arbeitet immer schon recht früh, aber inzwischen ja auch, also seit Corona, Gott sei Dank, da hat Corona echt, das ist ein richtig gutes, wenn so ein richtig gutes Beispiel für, wenn aus was ganz Schlimmem auch was Schönes entstehen kann, das sind halt diese Homeoffice-Geschichten. Es war davor nicht möglich bei meinem Mann. Und jetzt ist es möglich, dass er zu Hause arbeitet und ich habe es davor eben ganz selten mich irgendwie so getraut, ja, über meinen Schatten zu springen und meinen Mann zu fragen, weil der ist fest angestellt, die haben eh ein super kleines Team und wenn er wegfällt, dann ist es auch eine große Belastung für seine Kollegen. Aber ich habe inzwischen eben auch für mich gemerkt, naja, ich kann es halt auch nicht jedes Mal auffangen. Und inzwischen ist es wirklich für uns, wir sind da ein Team und wir sind auf der gleichen Ebene, egal ob ich nur halbtags arbeite und er eigentlich den ganzen Tag. Ich sag auch oft zu ihm so, hey, wie wär's, du bist am Vormittag fürs Kind da und ich arbeite und dann fange ich den Nachmittag auf und du kannst am Nachmittag weiterarbeiten. Also ich bin da inzwischen auch einfach flexibler und auch skrupelloser, dass ich andere Leute einbinde, wenn ich das Gefühl habe, das Kind sollte zu Hause bleiben. Und wenn ich halt merke, okay, da ist irgendwas, ich will heute einfach zu Hause bleiben, Mama, mir ist es heute alles zu viel, sagt unsere Tochter auch ganz oft. Und wenn ich dann aber so für mich das evaluiere, ich habe keine Zeit, mein Mann kann es auch echt gerade nicht leisten und im Umfeld ist es auch schwierig, dann überlege ich inzwischen auch so, okay, gibt es denn Alternativen, dass wir zum Beispiel das Kind erst später bringen und früher holen? Also, dass man so einen halben Tag macht, ne? Oder auch in der Schule dann, dass man mit dem Kind irgendwie auch aushandelt, wenn man jetzt zum Beispiel im Stundenplan sieht, okay, ab 11 Uhr ist Sport oder so oder Kunst, jetzt vielleicht nicht so elementar wichtige Fächer. Versteht mich nicht falsch, ne? Also für mich war Kunst elementar wichtig. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass man dann vielleicht auch mit dem Kind so einen Deal macht und sagt, hey, ich hole dich schon um 11, okay? Und dann spricht man mit der Klassenlehrerin und erklärt das und sagt, hey, meinem Kind geht's heute nicht so gut, ich habe das Gefühl, da ist was, ich möchte in Ruhe mal mich mit dem Kind unterhalten, ich hole es heute früher ab. Solche Geschichten. Oder dass man dem Kind Noise-Canceling-Kopfhörer mitgibt, die es benutzen kann. Oder auch mal das Lieblingskuscheltier mit in die Schule gibt. Oder auch so, ja, vielleicht dann, wenn man die Möglichkeit hat, in der Früh mit der Lehrerin zu kommunizieren, dass man sagt, hey, heute einfach vielleicht dem Kind erlauben, in der Pause im Klassenzimmer zu bleiben oder eine Ruheinsel dem Kind anbieten, wenn das möglich ist. Kommt natürlich auch immer auf die Schule und auf die Lehrkraft an. Aber dass man halt auch guckt, das finde ich so wichtig. Es muss nicht immer nur schwarz oder weiß sein. Es heißt nicht, wenn das Kind jetzt in die Kita oder in die Schule geht, dass es dann den ganzen Tag da sein muss. Sondern dass wir uns selbst auch Möglichkeiten eröffnen, zu sagen, wie kann es denn gehen? Weil ich wirklich der Meinung bin, wenn das Kind sagt, ich möchte nicht gehen und es gibt jetzt für mich gerade keine offensichtlichen Gründe, steckt immer was dahinter. Was wir nicht vergessen dürfen, es sind Kinder und die können diesen Grund oft überhaupt nicht verbalisieren. Es ist halt in diesem Alter und übrigens auch bei uns Erwachsenen ganz häufig noch der Fall, ist es einfach schwierig, so ein Gefühl der Beklemmung, der Angst, der Unsicherheit wirklich identifizieren zu können. Also das ist ein Reifegrad, den erreichen ja viele Erwachsene nicht mal. Und wenn ich als Erwachsene irgendwo nicht hin will, dann, oder ne, so irgendwie so das Gefühl habe, boah, nee, da will ich jetzt einfach echt nicht hin, so da sträubt sich alles in mir, dann mache ich mir persönlich auch gerne mal die Gedanken, dahinter zu gucken und mir zu überlegen, was ist eigentlich los bei mir? Was lässt mich so zurückschrecken? Und genau das sollten wir dann eben auch bei unserem Kind machen. Und ich weiß, oft fehlt morgens die Zeit, das in Ruhe mit dem Kind zu besprechen. Also gerade bei unserem Sohn, der steht relativ früh auf und geht dann zum Schulbus und dann geht die Fahrt los. Und da ist, wenn der dann, also manchmal kommt er dann auch an, so 10 Minuten vor Abfahrt, kommt er dann an und sagt, Mama, ich will auf gar keinen Fall in die Schule. Und ja, meistens sagt er das gar nicht so, sondern er sagt erstmal, Mama, ich habe voll Bauchweh, Mama, mir geht's nicht gut und ich kann heute nicht in die Schule gehen. Und dann weiß ich schon, okay, da ist irgendwas los, aber habe ich jetzt gerade die Zeit, das mit ihm zu besprechen oder nicht? Und an manchen Tagen, als ich gemerkt habe, okay, das ist gerade wirklich, wirklich dringlich, dann war ich eben auch so flexibel und habe beim Schulbus angerufen und gesagt, hey, ich fahre meinen Sohn heute selber in die Schule. Und dann haben wir uns noch eine Viertelstunde hingesetzt und gesprochen. Und ich habe versucht, durch bestimmte Fragen rauszufinden, was denn los ist. Als Beispiel, meine Tochter wollte mal 3 Wochen lang nicht mehr in die Kita. Und sie hat jeden Tag morgens wirklich, ihr ging es schlecht, ich habe das gemerkt. Und die hat da rumgedruckst und es war ihr selber total unangenehm, weil eigentlich geht sie super gerne in die Kita. Und ich habe dann irgendwann, es hat aber auch wirklich gedauert, weil es war, glaube ich, für sie ganz schwer, selbst irgendwie dahinter zu kommen, was der Grund jetzt ist, kam dann raus, dass es ein neues Kind in der Kita gibt und dass dieses Kind ständig über eine bestimmte Grenze bei meiner Tochter gegangen ist. Und als wir das angesprochen haben in der Kita, also als sie, meine Tochter mir das dann erzählt hat, weil ich immer wieder mal versucht habe, auf ganz verschiedene Arten nachzufragen, nachzuhacken, um irgendwie dahinter zu kommen, was ist denn los? Weil also in der Kita wurde mir dann auch gesagt, naja, ist halt so, ja, ist halt eine Phase. Und ich habe dann auch gedacht, naja, vielleicht ist sie auch einfach reif für den Kindergarten. Aber das hat sich nicht richtig angefühlt. Und da habe ich immer wieder versucht, auf diesem Weg, vorm Einschlafen mal, nach dem Abholen mal, durch Beobachtungen dahinter zu kommen. Und als es dann endlich rauskam und ich mir so dachte, boah, krass, okay, daran liegt das, habe ich das angesprochen in der Einrichtung und die waren auch so, ach okay, ja dann achten wir da drauf, das ist doch gar kein Problem, ne? Und dann ist es alles easy. Aber es ist halt auch ein Kraftakt, diesen Grund zu finden und dahinter zu gucken, warum das Kind jetzt gerade nicht mehr in die Einrichtung möchte, ne? Ob das Schlafmangel ist, ob das eben eine Überreizung ist. Und da ist es ist wirklich zeitaufwendig, aber es lohnt sich so sehr, sich diesen Aufwand zu machen, um wirklich mal zu gucken, wann passiert das, ne? Also vielleicht auch so eine Art Tagebuch zu führen, wann das Kind nicht in die Schule möchte oder nicht in die Kita möchte. Und vielleicht kann man dann irgendwie so eine Routine darin erkennen. Oh, immer vorm Sportunterricht, ne? Immer wenn das Kind an dem Tag Sportunterricht hat, möchte es nicht in die Schule gehen. Oder immer an dem Tag, wo die Vertretungslehrerin da ist. Also immer, wenn die Lehrerin krank ist und die Vertretungslehrerin kommt, möchte mein Kind nicht in die Schule gehen. Und dass man so eben Muster erkennt. Und ich finde es dann auch super wichtig, dass man sich mit der Klassenlehrerin in Verbindung setzt oder mit dem Klassenlehrer und jetzt nicht zwischen Tür und Angel, wenn man das Kind abholt oder so und das Kind im Worst Case das auch noch mitkriegt, sondern wirklich mal einen Termin für ein Elterngespräch vereinbart und sich mit der Lehrerin hinsetzt oder dem Lehrer und einfach mal das Thema auch schildert. Ganz oft haben Lehrer ja nochmal einen ganz anderen Einblick in den Klassenalltag. Und wenn man dann vielleicht auch so ein Protokoll gemacht hat und gesagt hat, also irgendwie ist es komisch, aber mein Kind will immer wieder an so bestimmten Tagen einfach partout nicht in die Schule oder eben mein Kind will seit 3 Wochen partout nicht in die Schule und es ist echt schwierig, es morgens in die Schule zu bringen. Wir sind ratlos. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Ne? Also viele Lehrkräfte haben dann tatsächlich eine Idee und können sagen, naja, gut, vor 3 Wochen haben wir die Tischpläne, die Sitzpläne geändert oder ne, wir machen jetzt was anderes oder da ist das und das passiert oder was auch immer. Und wenn sie das nicht haben, dann können sie vielleicht ein neues Augenmerk darauf haben, also zu gucken, so hey, was könnte denn gerade bei dem Kind los sein, dass sie dafür einfach sensibilisiert werden. Je nach Intensität des Problems kann man auch eine Schulpsychologin oder eine Sozialarbeiterin mit einbeziehen, die dann vielleicht auch mal in den Pausen gucken. Ja? Gibt es vielleicht Probleme in der Pause? Wird das Kind vielleicht gemobbt? Gibt es da irgendwelche Themen? Bei unserem Sohn war es einmal so ein, ja, einfach, wo man dann auch irgendwie so denkt, okay, das ist der Grund. Unser Sohn hat riesengroße Angst vor Spinnen und dann gab es auf dem Schulklo eine Zeit lang einfach eine relativ große Spinne in einer Ecke, 2,50 Meter hoch oben an der Decke, war für ihn so gravierend, hat ihn so gestresst, dass er eine Zeit lang nicht mehr zur Schule gehen wollte deswegen. Und das sind so Sachen, da kommst du halt nicht gleich drauf. Dann könnte man jetzt als letztes, wenn man jetzt so denkt, okay, ich bin mir so unsicher, möchte ich mein Kind jetzt trotz diesem Widerstand in die Schule oder in die Kita schicken? Oder bin ich jetzt so offen und sage zu meinem Kind, hey, dir geht's nicht gut, dann bleibst du zu Hause? Dass man das Kind auf einer Skala von 0 bis 10 selbst mal einschätzen lässt, hey, wie sehr möchtest du eigentlich heute nicht in die Kita oder in die Schule gehen und das auch wirklich ernst nimmt. Also ich würde mal behaupten, meine Kinder, wenn die das dann sagen, wenn die sagen, ich mag nicht gehen, ist glaube ich immer eine 8 oder eine 9 oder eine 10. Aber dass man dann halt auch guckt und sagt, okay, wenn du jetzt meinen Lieblingspulli anziehen darfst, den Mama-Kuschelpulli, können wir dann von der 7 zu einer 4 runterrutschen, ne? Dass man so ein bisschen Mikrohilfen dem Kind gibt. Oder wenn du heute ausnahmsweise einen Schokoriegel mitkriegst und den darfst du heimlich in der Pause essen, das haben wir auch schon mal gemacht, ist es dann okay? Und plötzlich geht's, ne? Und das Kind nickt, okay, alles klar, lass uns das machen. Genau, also das sind so ein bisschen die Strategien, die ich da so anwende, um wirklich mal so zu gucken, schicke ich das Kind jetzt oder schicke ich es nicht? Ich bin, glaube immer wieder mal ein bisschen sehr weit ausgeschweift, weil ich mir so noch dann so viele Ideen dazu hatte. Aber ich hoffe, ihr habt das jetzt nochmal so im großen Rahmen, so mit diesem Ampelsystem, dass ich dann einfach gucke, ne, ist es auf grün, ist es auf gelb oder ist es auf rot und wie gehe ich damit um? Und wenn es auf gelb ist, was für Alternativen gibt's denn? Wie gesagt, mit diesem kürzerer Tag oder dass das Kind vielleicht an dem Tag keine Hausaufgaben machen muss oder dass es dann nicht in den Hort gehen muss, wenn es bei der Schule ist oder so. Oder dass man dann vielleicht auch ein Hobby ausfallen lässt, wenn es ein kräftezehrendes Hobby ist. Das sind dann oft auch so Methoden, wie man dann halt auch rauskriegt, was eigentlich los ist. Ich habe da sehr häufigen Widerstand mit dieser Methode, weil eigentlich sehr viele andere Erwachsene in meinem Umfeld sagen, ich bin da viel zu lasch. Eine häufige Antwort, die ich dazu bekomme, ist immer, hey, wenn du jetzt das Kind zu Hause lässt und es merkt, es muss nur sagen, es geht ihm nicht gut und schon darf es zu Hause sein, dann schleicht sich das ein. Oder dann fängt dein Kind an, das auszunutzen. Und dann geht es dem ständig nicht gut. Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich finde, Kinder faken keine Überlastung, weil niemand gerne überlastet ist. Ich glaube, Kinder sind von Natur aus auf Zugehörigkeit und auch auf Lernen ausgerichtet, wenn es denn Spaß macht, wenn es denn im richtigen Umfeld stattfindet. Und wenn ein Kind keine Lust auf Schule oder auf Kita hat, dann ist das für mich zu übersetzen mit: Ich bin müde, ich bin überlastet, mir geht's nicht gut, ich habe Angst, ich bin unsicher oder ich bin überreizt. Aber den Kindern fehlen einfach schlicht die Worte, um das zu sagen. Und deswegen sagen sie einfach: Mir geht's nicht gut, ich will heute zu Hause bleiben. Entwicklungspsychologisch ist es erwiesen, dass Kinder nicht hinterlistig planen können. Also das ist einfach nicht realistisch, dass ein Kind so einen Plan ausheckt und sich denkt: Okay, also heute kann ich zu Hause bleiben, dann möchte ich das morgen auch. Wenn das Kind am nächsten Tag wieder sagt: Mama, mir geht's nicht gut, dann kann es sein, dass das Problem einfach weiterhin besteht. Also es braucht einfach eine gewisse Reife im Präfrontalkortex, um genau zu sein, um dieses hinterlistige Planen überhaupt durchführen zu können. Und ja, bei Schulkindern ist es schon im Aufbau, aber es ist noch weit weg von dem, was wir Erwachsene hinterlistig planen können, sage ich mal. Und Erwachsene, die dann das behaupten und sagen: Ja, also das Kind macht das ja dann mit Absicht und das plant das ja dann genau so und du fällst drauf rein. Ich finde, wer sowas behauptet, hat selbst ein Problem damit, sich in andere hineinzuversetzen und hat schlicht einfach auch fehlende Empathie. Weil ich glaube, insbesondere im Kindesalter gehen Kinder eigentlich gerne in die Schule und die freuen sich drauf oder die gehen gerne in die Kita. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist was in Schieflage. Verhalten ist Kommunikation. Also wenn das Kind sagt: Heute nicht, Mama, dann ist es ein Hilferuf und kein hinterlistiger Masterplan. Und auch wenn das Kind dann zu Hause auftritt und zufrieden ist und glücklich ist, ja, dann ist doch gerade gut, oder? Dann kann es ja hoffentlich morgen wieder gehen. Aber vielleicht hat genau dieser eine Tag dazu geführt, dass das Kind am nächsten Tag wieder gerne in die Schule geht. Und klar, wir können präventiv arbeiten und Muster beobachten, ne? Also ist es immer am selben Tag, ist es immer, wenn was Bestimmtes ansteht. Nach Ursachen suchen, ist vielleicht gerade eine Baustelle in der Nähe und das Kind stört einfach der Lärm. Ist es eine neue Lehrkraft? Sind es bestimmte Übergänge? Ist es die Spinne im Kinderschulklo? Und ich finde, das Blödeste, was wir als Erwachsene tun können, ist da komplett kalt und verbindungslos mit dem Kind umzugehen, zu sagen: Ja, nee, du musst jetzt in die Schule, du musst jetzt in die Kita, geh jetzt einfach dahin, weil das die Not einfach nur verschärft bei dem Kind. Es gibt dem Kind das Gefühl, da gibt's niemanden, der mich hört, ich fühle mich nicht mehr sicher und es verstärkt eigentlich die Symptome nur noch. Also es führt zu noch mehr Stress beim Kind. Und ein bedürfnisorientiertes "Heute darfst du zu Hause bleiben" ist eine Intervention, würde ich sagen, und kein Freifahrtschein. Das sagt: Ich sehe dein Nervensystem, wir stabilisieren das heute und dann führen wir dich aber auch wieder zurück in die Struktur. Ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich, indem ich meinen Kindern auch wirklich diese Freiheit gegeben habe, ohne offensichtlichen Grund einfach mal zu Hause zu bleiben, wenn es ihnen danach ist, dass sie das wirklich absolut überhaupt nicht ausreizen. Die sind dankbar, die sind wirklich dankbar und die gehen oft am nächsten Tag einfach wieder super happy und glücklich in die Kita oder in die Schule. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich, wie ich das am besten hinkriege, ne? Indem ich sage: Hey, heute nur halbtags und am nächsten Tag dann wieder normal oder heute mit meinem Lieblingspulli. Ne? Das ist so ein Trick, der bei uns ganz gut funktioniert. Also mein Leitsatz ist da: Flexible Tage verhindern Eskalation und ziellose Härte produziert die Eskalation. Das ist immer so das Motto, nach dem ich da handle. Und das eigentliche Risiko ist nicht, dass ich zu nett meinem Kind gegenüber bin, sondern dass ich mein Kind chronisch überfordere. Und ich habe diesen krassen Begriff eines autistischen Burnouts von Grundschülern einfach schon zu oft gehört, als dass ich das nicht ernst nehmen würde. Und ja, wenn man dann ankommt mit, aber Schulpflicht, ne? Wie oft lässt du eigentlich dein Kind zu Hause? Also zum einen, ich lasse mein Kind absolut überhaupt nicht oft zu Hause. Es ist manchmal situativ häufiger in bestimmten Phasen als in anderen Phasen. Zum Beispiel bei uns ist ja auch letztes Jahr die Weihnachtszeit super krass gewesen. Also im Dezember ging mein Sohn an fast keinem Tag in den Hort am Nachmittag und er war auch wirklich wenig in der Schule, weil es in der Schule den Wichtel gab, den Adventskalender, den Adventskranz, was auch immer, nicht nur in der Schule, sondern auch im Hort und ja, bei uns zu Hause natürlich auch. Und es war einfach zu viel, das war einfach viel zu viel. Und ich weiß noch, wie ich mir im Dezember dachte, boah, shit, ne, scheiße, der ist fast nicht in der Schule. Ja, und dann war Weihnachten vorbei, Neujahr kam und dann ging der in die Schule. Und dann war der da. Also ja, Schulpflicht natürlich, aber Gesundheit geht vor. Psyche und sensorische Stabilität sind auch Gesundheit. Und es ist natürlich wichtig, wenn das Kind jetzt in der Schule ist und genauso aber auch in der Kita, ne, dass man da offen kommuniziert, dass man sich eng abstimmt, dass man da auch ein gutes Verhältnis hat zwischen Lehrkraft und Eltern oder Erzieherin und Eltern. Und gerade wenn das Kind jetzt auch mal länger zu Hause ist, weil es vielleicht wirklich so ganz lapidar eine Erkältung hat und man dann sagt, hey, präventiv, das hustet hier ein bisschen arg oft, wirkt schlapp, ich lasse es direkt eine Woche daheim. Oder ne, wegen anderen Geschichten, also wenn das Kind über einen längeren Zeitraum jetzt mal zu Hause ist, finde ich es einfach super wichtig, dass man sich als, ja, nicht nur unbedingt Eltern, aber so als Beziehungsteam, so alle, die da mit drin verstrickt sind, die da mitwirken, dass man sich da gut abspricht und organisiert und dass man guckt, hey, wer kann jetzt was leisten in dieser Ausnahmesituation? Weil es ist ja eine Ausnahmesituation. Wenn das Kind, das eigentlich morgens und mittags in der Kita oder in der Schule ist, wenn es dann plötzlich zu Hause ist, dass man sich einfach nochmal ganz in Ruhe zusammensetzt und sagt, gut, unser Kind ist jetzt die ganze Woche zu Hause, war so nicht geplant, wer macht was? Wer ist wann on call? Wer holt das andere Kind ab? Wer geht einkaufen? Wer kocht? Wer übernimmt wann wen? Ich finde halt, da ist es wirklich wichtig, dass sich Eltern als gleichberechtigtes Team sehen und nicht Mama first. Auch wenn die Mama, die ist mit den flexiblen Arbeitszeiten. Ganz wichtig in solchen Phasen finde ich auch, dass wir unsere eigenen Ressourcen stärken. Also ich schlafe dann oft wirklich abends mit den Kindern um 8 ein, weil die Nächte eventuell ziemlich anstrengend werden oder halt so auch, ja, es einfach herausfordernder ist, wenn das Kind plötzlich spontan zu Hause ist. Ich gucke, dass wir gute Routinen bekommen, dass es einfach alles so nervensystemfreundlich wie möglich ist, weil dem Kind geht's ja eh gerade nicht gut. Für den virtuellen Kaffeeklatsch habe ich euch gefragt, wie es euch mit diesem Thema geht und es ist ein heiß diskutiertes Thema, also ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich lese mal ein paar, die ich jetzt einfach so ganz random, zufällig rauspicke. Lese ich jetzt mal vor. Bei Erkrankungen wie zum Beispiel Fieber, aber auch wenn er nur einen Schnupfen hat und sich nicht fit fühlt, bleibt mein Sohn zu Hause, schreibt eine von euch. Eine andere von euch schreibt, würde ich nicht arbeiten, wäre daheimbleiben statt Kiga auch mal okay. Aber geht aktuell nicht. Kind in Klammer 4 will immer meine Aufmerksamkeit, ich kann nicht mal kurz telefonieren. Das ist das, was ich meinte mit der eigenen Kapazität, dass man halt auch mal gucken muss, wie geht's mir gerade selbst. Und der friendly reminder, dass es ja auch noch andere Menschen gibt, die dann vielleicht auch auffangen können. Krass, eine von euch schreibt, mein Kind hatte im ersten Kita-Jahr 70 Fehltage. Du bist damit echt nicht alleine. Ich habe zwei Freundinnen, die haben, glaube ich, ein Dreivierteljahr ihr Kind eingewöhnt in die Kita. Weil das immer wieder krank war und dann ging es immer wieder von vorne los. Ja, also auch das gibt's regelmäßig. Eine andere schreibt, mein Sohn, Autist mit ADHS, hat seit immer viele Fehlzeiten. Er ist sehr oft erschöpft, hat aber keine Schulangst. Ja, immerhin. Hey, das ist ja schon mal was. Eine andere von euch schreibt, mein Sohn darf auch zu Hause bleiben, wenn er nicht mehr kann oder die THA nicht da ist. THA, das kenne ich jetzt gar nicht, aber vielleicht ist das die Schulbegleitung. Ist ja bei uns ganz lustig. Ich erinnere mich gerade auch an so eine Diskussion in der Community, dass manche auch meinten, wenn die Schulbegleitung eines autistischen Kindes oder generell eines Kindes, das eben Schulbegleitung braucht, wenn die krank ist, dann sagen manche Schulen, dass das Kind nicht kommen darf, auch wenn das Kind gesund ist und eigentlich auch Lust auf Schule hat. Also auch so rum kann es gehen. Nächste Nachricht. Zum Glück kommt es bei uns selten vor, dass die Kinder keine Lust auf Kindergarten haben. Als Lehrer können wir nämlich nicht einfach so zu Hause bleiben oder einen Tag Urlaub nehmen. Was ich aber schon gemacht habe, ist, meine Kinder dann einfach mit in die Schule nehmen, wenn ich selbst nur Kurzunterricht habe. Meine Schüler waren immer begeistert. Und so kann ich meinen Kindern auch mal ermöglichen, nicht in den Kindergarten zu gehen, wenn sie nicht wollen, obwohl sie gesund sind. Bei Krankheit bleiben sie logischerweise zu Hause. Wenn meine Kleine nach einer Grippe zwar kein Fieber mehr hat, aber immer noch schlapp ist, dann gibt's einen extra Tag zu Hause. Da wir beide berufstätig sind und ohne Dorf, ist mehr leider nicht drin. Schreibt eine andere von euch. Noch eine sagt, puh, das ist schwierig. Also meistens müssen sie halt leider gehen, weil ich arbeiten muss. Außer sie sind richtig krank, Fieber und Co. Hatte es sehr selten, dass mein Sohn wirklich keine Lust hatte. Und wenn ich sage, deine Freunde sind da, freut er sich plötzlich wieder drauf. Meine kleine Tochter liebt den Kindergarten und freut sich jeden Tag. Sie weint, wenn sie mal zu Hause bleiben muss, weil sie krank ist. Das kenne ich aber auch. Also das ist ja auch das Schöne, aber das zeigt halt, dann geht's den Kindern gut. Also das ist wirklich so. Wenn mein Sohn dann auch mal weint, weil er zu Hause bleiben muss, dann merke ich, okay, dem geht's gut. Und genauso weint er halt auch mal, wenn er in die Schule gehen muss. Und dann merke ich, ihm geht's wirklich nicht gut. Wenn mein 14-jähriger Sohn erschöpft und ausgelaugt ist, darf er zu Hause bleiben. Davor hat er ansonsten davon Kopfschmerzen oder Fieber bekommen. Daher ziehen wir früher die Reißleine. Er hat zwar keine Diagnose, aber ist definitiv im Spektrum. Das ist doch gut, dass ihr da so eine schöne Lösung für euch gefunden habt. Noch eine von euch schreibt, mein Mann und ich arbeiten beide als Ärzte und müssen schon allein mit den üblichen Kinderkrankheiten unserer beiden Kinder und den viel zu wenigen Kindkranktagen, die man hat, ganz schön jonglieren. Oft beneide ich die Eltern, die sich das freier einteilen können und die Kinder nach einem Infekt auch mal länger zu Hause lassen können. Oder auch einfach mal so, wenn es passt. Ich habe aber auch immer irgendwie ein schlechtes Gewissen meinen Kollegen und Patienten gegenüber, wenn ich zum x-ten Mal in Folge anrufe und mich kindkrank melden muss. Auch wenn das Wohl meiner Kinder immer vorgeht. Keine Lust wäre für mich in der Schulzeit aber kein Argument mehr. Das wird ja dann wichtiger Schulstoff verpasst. Und es gehört ja auch irgendwie zum Erwachsenwerden dazu, dass auch Sachen, die keinen Spaß machen, gemacht werden müssen. In der Kita wäre ich da gerne entspannter, wenn es beruflich gehen würde. Also wenn man wirklich merkt, das Kind hat jetzt nur keine Lust. Und das ist halt so dieser krasse Balanceakt zu gucken, ne? Was ist jetzt gerade eigentlich wirklich los? Dass man auch sagt, hey, Schule ist ja auch, genau, auch so ein Lernprozess zu gucken. Ich kann halt doch nicht immer nur das machen, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Eine andere von euch schreibt, wenn mein Sohn gar nicht mehr kann und kommuniziert, dass er eine Auszeit braucht, darf er auch so mal einen Tag daheim bleiben. Muss sich dann halt auch organisieren lassen. Aber meistens klappt es super und am nächsten Tag geht er dann wieder ohne Beschwerden in die Kita. Schaut, das ist nämlich auch meine Erfahrung, dass die Kinder das wirklich nicht ausnutzen. Meine Kinder leiden sehr, wenn sie krank sind. Das ist dann für mich auch die Grenze. Dann bleiben sie zu Hause. Aber wenn sie spielen können, ist es meiner Meinung nach auch in Ordnung, sie in der Kita spielen zu lassen. Die Keime haben sie ja eh aus der Kita. Da habe ich eigentlich kein Problem, wenn sie die Keime wieder dort mit zurücknehmen. Uns hat schließlich auch keiner geschützt. Habe vormittags keine Alternativbetreuung und bin alleinerziehend. Daher bin ich sehr auf die Kita angewiesen. Noch eine von euch schreibt, wie schön, dass sich die Zeiten verändert haben. Als mein Kind klein war, war das alles noch ganz anders. Man hat sie oft trotzdem in die Schule oder in den Kindergarten geschickt, weil es einfach so gemacht wurde. Niemand hat darüber gesprochen, dass ein Kind vielleicht einfach mal erschöpft ist oder Ruhe braucht. Ich freue mich ehrlich, dass die jüngere Generation das inzwischen anders macht. Dass ihr euer Bauchgefühl ernst nehmt und euch traut zu sagen, heute braucht mein Kind einfach mal einen Tag zum Durchatmen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das damals schon gewusst hätten. Aber vielleicht ist genau das der Fortschritt, dass jede Generation ein Stück liebevoller wird zu ihren Kindern und zu sich selbst. Dafür lebe ich das jetzt als Oma umso mehr aus. Ach, so schön. Und eine letzte Nachricht zum Schluss. Das Thema beschäftigt mich auch schon viele Jahre. Früher war das bei uns ehrlich gesagt ein ständiges Abwägen und oft auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, warum mein Sohn zu Hause bleibt, wenn er nicht wirklich krank war. Gerade bei ADHS und Autismus verschwimmt das ja oft. Körperlich ist alles okay, aber innerlich ist einfach Schluss. Früher habe ich in solchen Momenten trotzdem oft meinen Sohn in die Schule oder in die Kita geschickt, weil ich dachte, das muss halt sein. Aber meistens kam er dann total erschöpft, weinend oder sogar mit Kopfschmerzen heim, die den ganzen Tag über nicht weggingen. Der Tag war verloren. Mit der Zeit habe ich gelernt, die Warnzeichen besser zu lesen. Wenn er morgens schon völlig überreizt, fahrig oder wortkarg ist, dann weiß ich, der Akku ist leer. Heute darf er zu Hause bleiben, damit er wieder runterfahren kann. Das hat sich mit dem Älterwerden aber sowieso total verändert. Jetzt ist mein Sohn 10 und er kann mir meistens schon ganz genau sagen, warum er nicht kann. Ob es Überforderung ist, zu viel Lärm, zu viele Tests oder einfach eine soziale Erschöpfung. Das hilft mir total, weil ich jetzt viel klarer unterscheiden kann, ob es bloß keine Lust ist oder ob es wirklich ein Bedürfnis nach Rückzug ist. Und ich habe aufgehört, mich dafür zu rechtfertigen. Wenn ich merke, mein Sohn braucht diesen Tag, dann bleibe ich ruhig und sage mir, er holt sich die Pause, die sein Körper und sein Nervensystem brauchen. Danach funktioniert alles wieder viel besser. Was körperliche Krankheiten betrifft, sind wir da inzwischen viel entspannter. Wenn er sich mit einem kleinen Schnupfen trotzdem fit und stabil fühlt, darf er gehen. Sobald ich merke, dass er sich unwohl fühlt und kaum Energie hat, bleibt er daheim. Ich habe gemerkt, dass er sich dann viel schneller erholt und nicht gleich alles schlimmer wird. Ich hätte mir damals viel mehr Vertrauen in mein Bauchgefühl gewünscht. Heute weiß ich, dass Zuhausebleiben nicht gleich aufgeben bedeutet, sondern manchmal einfach Selbstfürsorge ist, für unsere Kinder und für uns. Denn was bringt uns ein halbkrankes Kind in der Schule, was dann nur noch mehr krank wird? Ach, wie wahr. Ja, wie wahr. Wenn ihr Impulse zu dieser Folge habt, dann schreibt doch super gerne ein Feedback bei Spotify oder auf Instagram unter das Reel zu der Folge, das ich hoffentlich auch auf Instagram hochlade. Ist ja gerade ein bisschen schwierig bei mir mit meinem Zeitmanagement, aber normalerweise gibt es ein Reel zu jeder Podcast-Folge und da könnt ihr auch voll gerne drunter kommentieren. Ansonsten bei Spotify in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über Feedback. Ihr helft mir enorm, wenn ihr den Podcast abonniert und mit 5 Sternen in eurer App bewertet. Und wenn ihr die Folge relevant findet, dann teilt sie, empfehlt sie weiter oder schickt sie an Eltern, die das auch hören sollten. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.